SWR 2 zur Person.
Am Mikrofon ist Dorothea Bossert. Mein Gast heute ist Rupert Huber, Dirigent, Komponist, Chorleiter, Performance-Künstler. So zumindest steht es auf seiner Homepage. Und das ist ja, zumindest wenn es sich wie hier um die eigene Homepage handelt, heute eine Primärquelle für die Selbstauskunft. Rupert Huber war unter anderem 10 Jahre lang Chefdirigent des SWR-Vokalensembles von 1990 bis 2000 und er hat den Rundfunkchor innerhalb weniger Jahre von einem ganz normalen Studio- und Konzertchor zu einem weltweit berühmten Elite-Ensemble für neue Musik gemacht. Daher kennen wir uns, schon über 20 Jahre also. Rupert, auf deiner Homepage gibt es ein Foto, auf dem bist du zu sehen auf einem Sandplatz. Es scheint ein Berg zu sein mit gestampfter, nackter Erde. Man sieht Nebel und der Fernblick ist eigentlich verschattet. Du sitzt da barfuß im Schneidersitz mit einer Schamanentrommel vor dir und schaust versunken in die Ferne. Das ist ein sehr ungewöhnliches Bild für einen Dirigenten. Ist das der echte Rupert Huber?
Naja, das ist der echte Rupert Huber. Ich muss jetzt das Bild genauer erklären. Das ist aus Nepal auf zwischen 3.500 und 4.000 Meter Höhe gibt es einen ganz kleinen See. Der heißt Tarakase Pokhari. Zu Deutsch übersetzt heißt es Stern in den See gefallen. Da ist wohl irgendmal ein Meteorit reingestürzt und dieser kleine See, der ist in der Zeit des Monsuns und bis in den späten Herbst da und dann ist das Wasser verdunstet bzw. versickert, dann ist nur noch der Seeboden da. Das ist kein gestampfter Boden, dieser Platz, sondern es ist eigentlich der leere See. Und tatsächlich war ich an diesem Platz, der für die Bandhaverei ein Kraftplatz ist, würden wir sagen. Und da habe ich mich hingesetzt und habe da getrommelt und gesungen. Das ist das Foto.
Ja, Nepal, die Trommel und auch das Singen wird eine große Rolle spielen in dieser Sendung. Du hast sehr eigene Ansichten über den Gesang, über die Musik, über die neue Musik. Und das Dirigieren ist nur ein Aspekt deines Lebens. Das wird also alles eine Rolle spielen hier in den nächsten 2 Stunden. Jetzt gibt es zuerst aber mal eine Musik, Christian Wolf, ein Schlagzeugstück.
Das ist ein Stück aus der jüngeren Vergangenheit für diese Schlagzeugerin Robin Schulkowski geschrieben, für die er eine ganze Reihe von Stücken gemacht hat. Und eine Melodika-Stimme ist dabei und das spielt er selber.
Rupert Huber, wo kommst du her? Was hat dich geprägt als Kind?
Ich komme aus Oberösterreich, aus dem oberen Innviertel. Und das hat mich als Kind geprägt. Das ist eine Gegend, die also zu 99, so und so viel Prozent also rein katholisch ist und immer war. Die Reformation ist bis sonst nicht durchgedrungen. Der Thomas Bernhard hat das Umfeld wahnsinnig gekannt und scharfsinnig beschrieben. So, ich bin in Braunau geboren. In Braunau ist man nicht so gern geboren heutzutage, also im 20. Jahrhundert irgendwie. Das ist ein schlechter Ort. Man wundert sich bis heute bei uns über die Nähe, die andere herstellen zwischen der Tatsache, dass da der große Führer geboren ist und seiner Umgebung. Sie können da gar nichts feststellen an Gemeinsamkeiten. Es gibt aber eine große Gemeinsamkeit und die Gemeinsamkeit besteht darin, dass man erstens ganz stark hierarchisch geprägt ist. Die Hierarchie hat immer Recht. Auch wenn dir als Untergebenem oder als Frau, dem Gatten gegenüber, du in dem Bewusstsein des Rechtes bist. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss schauen, dass die Leute nicht über einen reden. Infolgedessen geht man zu Allerheiligen aus dem Grund aufs Grab, wie man bei uns so schön sagt. um gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Nicht, dass es dann heißt, ja, der ist nicht einmal aufs Grab gegangen oder so. Ja? Man kleidet sich auch so, dass da nicht geredet wird. So, und diese zwei Dinge, die Nicht-Infragestellung alles Hierarchischen und diese Duckmäuserei, nicht auffallen zu wollen, die haben natürlich den Faschismus schon etwas befördert. Da flutscht das Ganze dann viel leichter, gell?
Also du hast es sehr schön beschrieben, ein kleines Dorf mit sehr starken dörflichen Strukturen, auch sozialer Überwachung. Gab es da eine große Nähe zur Natur oder bist du eher ein Stubenhocker gewesen?
Nein, ich war ein Naturmensch. Da gibt es einen Ausläufer des großen Beilhardt-Forstes da in unser Dorf hinein, der das ganze Dorf umhüllt sozusagen zur Salzach hin. Ja. Ich musste nur rausgehen aus dem Haus und ich war schon im Wald. Und ich war natürlich wahnsinnig gern im Wald. Das war so ein sehr steiler Hügel. Von kleinster Kindheit an bin ich da im Wald gewesen. Mit 14, 15, 16, ja, war ich auf der Suche nach, wir würden es heute sagen, so Survival-Techniken. Ich habe mir so Speere geschnitzt und habe mir abgeschaut von den Aborigines in Australien. Da hatte ich so ein Fischerlexikon, also wie eine Speerschleuder geht, und habe mir ein Steinbeil versucht zu machen, so irgendwie zurechtgeschliffen und einen Griff dazu ohne Werkzeuge. So war das gedacht. Habe mich gut mit Pflanzen ausgekannt, habe mich gut mit Pilzen ausgekannt. Was ich nicht gekannt habe, habe ich nachgeschlagen oder so. Also irgendwie, ich war viel in der Natur, doch total.
Und die Musik, wie bist du zur Musik gekommen? Was hast du überhaupt für ein Instrument gelernt?
Naja, bei uns zu Hause wurde auf jeden Fall gesungen, diese sogenannten Volkslieder oder Weihnachtslieder oder so. Da habe ich früh gelernt von meinem Vater, der eine musikalische Begabung hatte, wie das ist, wenn man in dieser alpenländischen Volksmusik eine, wir sagen, zur wie Terzeln, eine Terz tiefer mitsingt oder höher mitsingt, da ist gesungen worden. Dann ist tatsächlich sein Hausmusikkreis, hat mein Vater, immer am Sonntag musste man Blockflöte, das war eher von feindseliger Atmosphäre, bin ich beherrscht, dieses Blockflötenspiel, und dann war ein Klavier da. Meine Mutter hat ein Klavier irgendwie mitgebracht, die hat es billig gekauft in Salzburg. Und da habe ich dann früh meine Bilderbücher sozusagen auf dem Klavier angefangen, musikalisch zu kommentieren. Ich habe dann Klavierstunden bekommen und dann war dieses Klavier das vorherrschende Instrument. Mhm. Also die ganze Jugend und das Studium hindurch. Die Geige kam dann dazu, aber auf ganz anderem Niveau. Am Klavier war ich tatsächlich in der Lage, mir da einen eigenen Raum zu schaffen, wo man mich nicht kontrollieren konnte, wo ich meine Ruhe hatte vor diesen ständigen Gängelungen oder so oder vor dem ständigen Gestreite oder was auch immer. Also da habe ich meine eigene Welt mir da entdeckt und ausgebaut ein bisschen. Ja.
Du hast dir eine Dichterlesung gewünscht von Ingeborg Bachmann, Anrufung des großen Bären, die blaue Stunde. Sie liest das selber, 1957 ist das aufgenommen.
Ja.
Das hören wir mal.
Die blaue Stunde. Der alte Mann sagt, mein Engel, wie du willst, wenn du nur den offenen Abend stillst und an meinem Arm eine Weile gehst, den Wahrspruch verschworener Linden verstehst, die Lampen gedunsen, betreten im Blau, letzte Gesichter, nur deins glänzt genau, tot die Bücher, entspannt die Bohle der Welt, was die dunkle Flut noch zusammenhält, die Spange in deinem Haar scheidet aus. Ohne Aufenthalt Windzug in meinem Haus, Mondpfiff, dann auf freier Strecke der Sprung, die Liebe geschleift von Erinnerung. Der junge Mann fragt, und wirst du auch immer, schwörst bei den Schatten in meinem Zimmer und ist der Lindenspruch dunkel und wahr, sag ihn her mit Blüten und öffne dein Haar und den Puls der Nacht, die verströmen will, dann ein Mondsignal. Und der Wind steht still. Gesellig sind Lampen im blauem Licht, bis der Raum mit der Wagenstunde bricht und das sanften Bissen dein Mund einkehrt bei meinem Mund, bis dich Schmerz belehrt. Lebendig das Wort, das die Welt gewinnt, ausspielt und verliert. Und Liebe beginnt. Das Mädchen schweigt, bis die Spindel sich dreht, Sterntaler fällt, die Zeit in den Rosen vergeht. Ihr Herren, gebt mir das Schwert in die Hand und Jeanne d'Arc rettet das Vaterland. Leute, wir bringen das Schiff durchs Eis. Ich halte den Kurs, den keiner mehr weiß. Kauft Anemonen, drei Wünsche das Bund. Die schließen vorm Hauch eines Wunsches den Mund. Vom hohen Trapez im Zirkuszelt spring ich durch den Feuerreifen der Welt. Ich gebe mich in die Hand meines Herrn und er schickt mir gnädig den Abendstern.
Das ist natürlich aus einer ganz anderen Welt als aus der meinen. Die Ingeborg Bachmann ist 1926 geboren, meine Mutter ist 1927 geboren. Es ist für mich fast unfassbar, dass die beiden gleichaltrig sind, so gut wie gleichaltrig, nicht wahr? Die Bachmann schildert wahnsinnig scharf und stark, finde ich, ihre eigene Situation, in dem der alte Mann zur Sprache kommt und der junge Mann und beide überhäufen sie mit Erwartungen und sie hat eine Last, dass sie darunter eigentlich zusammenbricht und dann kommt das junge Mädchen, das dann spricht und dann kommt das Bild von der Jeanne d'Arc. Das ist wirklich selbstbewusst und kampfesmutig, wenn ich mir das vorstelle. 57 als 31-Jährige hat sie das dann gelesen, da war ich 4 Jahre alt. Also solche Gedanken waren in meiner Welt komplett, komplett unmöglich. Wo ich eine schöne Gemeinsamkeit finde mit ihr, also bei mir war die Musik so eine imaginäre Welt, die ich für mich da hatte, wo mich keiner stören konnte. Wenn ich sie lesen hört, die Ingeborg Bachmann, dann hört man ja, die ist total weggekickt. Die ist völlig woanders. Die ist völlig woanders. Und so trostlos das auch ist, ja, die erste Strophe und die zweite Strophe, das ist ja also wirklich fürchterlich eigentlich. So trostlos das ist, so sehr hat man den Eindruck, dass in der Welt, in der sie das so, in dieser lyrisch kunstvollen Form von sich bringt, wohltuend ist. Ja, die ist in ihrer eigenen Welt da drinnen und das kommt dann rüber zu uns. Das macht aber nicht das Gedicht, sondern es macht sie als Sprecherin.
Jetzt hast du dir als nächstes Stück von Glenn Gould eine Aufnahme gewünscht, Orlando Gibbons.
Okay, die Pavane.
Lord of Salisbury, ja. Pavane.
Ich habe mich nach der Pavane erkundigt, nachdem ich die Anekdote gehört habe, die so geht, dass man den Glenn Gould fragt, wer ist für ihn der Lieblingskomponist? Und er antwortet, Gibbons, of course. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte es jetzt wissen. So, und habe es gefunden. Man muss bei dem Glenn Gould einfach dazu sagen, dass was er aus diesen Partituren gemacht hat, ist ein ganz eigenes Ding. Es ist dann wurscht, ob man sagt, es ist kein Gibbons mehr. Dann sage ich, okay, dann ist es halt kein Gibbons, dann ist es Glenn Gould. Da kommt was zustande, was völlig solitär ist, was es so vorher nicht gegeben hat und was die Welt reicher macht. Und das ist so ein, wie bei der Bachmann, das ist so ein unglaublich kräftiger Gegenweltentwurf. Es ist so unglaublich, wie der in seiner Welt da drinnen ist. Und diese tolle Musik, das ist also Musik der allerersten Reihe, finde ich, ja, zum Klingen bringt und wie das durchhörbar ist und wie das, welche Freude man hat an jedem kleinsten Querstand. Also es ist einfach unglaublich schön, was da zustande kommt. Und ob das Gibbons ist und Gould und wie die Anteile sind, das ist wurscht.
Ja, SWR2, Musik zur Person. Mein Studiogast ist heute Rupert Huber, Dirigent, Komponist, Performance-Künstler und lange Jahre Chefdirigent des SWR-Vokalensembles. Wir sprechen gerade hier über seine Kindheit im Inntal in Oberösterreich. Rupert Huber, jetzt kommt der Bub vom Dorf in die große Stadt Salzburg und studiert Musik. Wie war das für dich?
Naja, für mich, nachdem ich 9 Jahre in der Kleinstadt Burghausen das Gymnasium besucht habe und dann kam ich nach Salzburg ans Mozarteum, da war das für mich die große, weite Welt. Also es ist ja unglaublich, was da möglich war. Und ich hatte einen Lehrer, den ich gut verstehen konnte, einen Komponisten, einen virtuosen Pianisten, der mich da ein bisschen auch durchaus geprägt hat mit seinen Aufgabenstellungen. Der heißt Andor Loschensee, der ist voriges Jahr verstorben. Der war ein Wilder. Der hat mich geformt und es war ein begnadeter Pianist. Der hatte auch eine Vorlesung Klaviermusik nach 1945. Der hat tatsächlich Stockhausen-Klavierstücke da gespielt. Der hat die erste Boulez-Sonate da gespielt und so. Also der war richtig für mich ein Wegweiser. Der hat, ohne dass er das gewollt hätte, wahrscheinlich hat er mich da geprägt. Ja.
Du hast aber erst Schulmusik studiert.
Ich habe Schulmusik studiert. Völlig blöd, ja, naiv. Ich möchte so einer werden, wie mein Musiklehrer gewesen ist, sozusagen, hätte der Kaspar Hauser jetzt gesagt. Also das wollte ich dann auch. Und dann habe ich gemerkt, dass das wohl nicht wahr sein kann, dass ich Musik nur deswegen lerne, um sie dann wieder an irgendwelche Schüler weiterzugeben, die, wenn sie gut sind, wiederum Musik studieren, um sie wieder weiter zu unterrichten. Man muss ja Musik machen, nicht vermitteln, nur unterrichtenderweise. Das kann man machen, wenn man alt ist und nicht mehr so will oder kann, dann kann man sein Wissen weitergeben an die junge Generation. Also diese Schulmusik ist mir ziemlich am Wecker gegangen und ich habe das einfach dann sausen lassen, habe aufgehört und hatte vorher schon ein Universitätschor und ein Universitätsorchester und ein Kammerchor daraus. Und mit denen waren wir als Konzertchor unterwegs, mit mir, mit Uraufführungen immer und Musik und programmatischen Konzepten. Da gab es immer ein Motto, also Brahms und die Wiener Schule beispielsweise oder chromatische Musik, so unbeholfen und zu groß irgendwie. Ja.
Aber so hast du dir dann die Perspektive auf die Musik eigentlich peu à peu erarbeitet mit deinem eigenen Chor. Ja.
Und ich bin sozusagen durch Zufall da mit dem Chor in Kontakt gekommen. Und jetzt muss ich einen wichtigen Punkt erzählen, also das ist mir wichtig, doch. Als naiver Landbub habe früh gemerkt, dass es gute Musik gibt und schlechte Musik gibt. Ja. Also ich war dann nicht im Eingang mit meinen Mitschülern oder was, wenn es um die Beurteilung von Jazz-Improvisation ging. Die haben immer das Fetzige irgendwie so toll gefunden und ich habe gefunden, dass das meistens völlig ideenleer ist und die guten Ideen, die sind ganz woanders. Also ich habe schon gemerkt, dass es gute Musik gibt und schlechte Musik und ich war immer der Meinung, dass es keinen Unterschied macht, ob das jetzt ein Klavier ist oder ein Streichquartett oder ein Chor oder ein Orchester. Für mich war das völlig gleich, ja. Umso schlimmer war mein Erwachen dann später, als ich bei den Rundfunkchören dann gelandet bin, als ich gemerkt habe, dass da ein unglaublicher Unterschied besteht in der allgemeinen Wertschätzung von Chor und Orchester. Das Orchester hat einen unglaublich hohen repräsentativen Stellenwert, ja. Der Chor überhaupt nicht. Der Chor, der kann mit dem Orchester mitsingen, bei Festaufführungen, bei großer Chorsymphonik. Da singen da auch noch ein paar hundert Vöglein da hinten mit, bei Mahler oder so. Und das ist ja auch wunderbar. Aber als eigenständiger Klangkörper ist der Chor eigentlich nichts wert. Das merkt man. Wenn ich als Dirigent vor das Orchester komme, dann muss ich jahrzehntelang gegen das Vorurteil kämpfen, dass ich vom Chor herkomme und eigentlich ein Dilettant bin. Das kommt natürlich aus der alten Zeit, 19. Jahrhundert, Bildungsbürgertum her, wo tatsächlich die Orchestermusiker ausgebildete Musiker waren, die Dirigenten auch. Und Chor singen konnte irgendwie eh jeder. Ja? Und der Chorleiter war halt so ein betulicher, oberlehrerhafter Typ irgendwie, der hat die vorbereitet und dann abgegeben an den großen Chef. Ja? Die Welt ist aber völlig anders geworden. Wir sind genauso professionell wie die anderen. Und es geht aber bis jetzt, also bis hierher, ja, wenn ich mir anschaue, was ein Chorsänger verdient, was ein Orchestermusiker verdient, wo man welche Stellen streichen kann. Wenn ich mir die Budgets anschaue, das Budget, das fürs Chorbüro zur Verfügung steht, ein Zehntel von dem, was das Orchesterbüro hat. Ja. Es wird immer beteuert, aber wir schätzen den Chor doch so. Nein, bei uns zeigt sich alles am Geld. Bis dahin, wo Leute sagen, also ich sehe dich leider jetzt nicht als Dirigent, ich sehe sie einfach nicht beim Orchester. Und der andere sagt, ja, du bist halt beim Chor viel besser oder was weiß ich. Was ein Pipifax ist, weil es nicht stimmt. Es ist Vorurteil behaftet bis ins Letzte, noch heute. Auf jeden Fall, da habe ich einen Studentenchor übernommen und war damit also recht rührig, ja. Und das war der Anlass, warum ich dann Dirigieren studiert habe. Ich wollte eine handwerkliche Basis dafür mir erarbeiten. Ich habe aber nicht Chorleitung studiert, weil tatsächlich der Professor, der Chordirigieren unterrichtet hat, nicht zu empfehlen war. Und da gab es noch einen Dirigierlehrer, den einzigen da für Jahrzehnte. Und der war auf jeden Fall ein bisschen besser und da hat man eine Basis dann sich erarbeitet. Ja,
ja, also wir sind schon mittendrin. Gleich nach dem Studium warst du beim Bayerischen Rundfunk ganz schnell, hast da dirigiert und bist noch während die Bayern überlegten, dich als Chef haben zu wollen, warst du in Stuttgart und die haben sich spontan in dich verknallt und haben gesagt, den brauchen wir als Chef. Volles Risiko gefahren, dich als unbekannten jungen Mann verpflichtet und daraus wurden 10 Jahre.
Ja. Ja, wie das gekommen ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe in München tatsächlich mich beworben, auch auf Anraten des Chores. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dann habe ich das getan. Und der Colin Davis, Gott hab ihn selig, der hat halt ganz andere Vorstellungen gehabt von einem Chordirigenten, nicht so wuselig wahrscheinlich oder nicht so, also der muss irgendwie selbstbewusster auftreten oder was, ich keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nichts geworden. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist auch nicht meine Welt, dann muss ich es nicht haben. Und ich bin in Stuttgart tatsächlich mit der Absicht angetreten, dass ich mich nicht bewerbe. Und das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt das, was ich will. Und habe tatsächlich also Peter Kiesewetter dann vorgeschlagen und Orlando Di Lasso oder so Zeug. Das, wo ich gerade dran war, persönlich völlig rücksichtslos und ohne irgendjemand überzeugen zu wollen, was ich alles kann. Ich wollte einfach gescheite Aufnahmen von diesen Stücken da haben. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum es dann einfach geklappt hat, weil ich es eh nicht wollte, nicht drauf angelegt habe.
Die Sänger haben mir das erzählt, was das damals war. Die hatten ja lange den Klaus-Martin Ziegler als Dirigent, der sie mehr oder weniger hat singen lassen, was sie damals sehr genossen haben, nachdem ihr voriger Chefdirigent Marinus Vorberg sie sehr hart am Zügel genommen hatte, haben sie es sehr genossen, unter Klaus-Martin Ziegler einfach jeder singen zu können, wie er wollte. Aber sie haben genau gemerkt, da gibt es Chöre, Kammerchöre, die kamen da gerade auf, wie der Kammerchor Stuttgart, die eine ganz andere Stimmführung haben, eine ganz andere Intonation und Perfektion und die Gefahr laufen, dem professionellen Chor seine Existenzberechtigung abzusprechen. Und als du dann kamst und gearbeitet hast mit einer Unbedingtheit und Leidenschaft und Effizienz, da war vollkommen klar, hier ist der neue Weg und so macht unser Beruf uns wieder Spaß. Und die haben dich zum Essen eingeladen, ganz verabredet und dabei überredet.
Ja, ja, ich habe mich natürlich schon gefreut, gell? Ich habe mich schon sehr gefreut. Es war plötzlich, dann hat sich was aufgetan jenseits des Mozarteums, der Gehörbildungsunterricht oder so irgendwas. Dann hat plötzlich die Zukunft ganz anders ausgesehen. Und ich habe mir dann so ein paar Jahre gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt mache ich das in Stuttgart und in ein paar Jahren gehe ich dann, ja, sozusagen ziehe ich mich zurück. Ist nichts draus geworden.
Du hast als eine der ersten Aufnahmen Männerchöre von Arnold Schönberg gemacht. Ja. Das ist was ganz Spezielles. Arnold Schönberg hat das geschrieben für den Arbeitergesangverein und hat eigentlich den Männerchorwesen den Spiegel vorgehalten. Ja. Bitterböse Texte, oder?
Ja, bitterböse Texte, sarkastisch bis zum Gehtnichtmehr. Und also ich habe die Schönbergschen Männerchöre gehört in einer alten Aufnahme mit dem BBC-Chor, glaube ich, unter dem Dirigat von Pierre Boulez. Und ich muss sagen, ich war schon sehr angetan von diesen Stücken und habe mir dann die Noten besorgt und habe gesehen, dass die Nummer 5, die Landsknechte beispielsweise, das ist sicher der aufwendigste und größte und virtuoseste Chor, dass die den ja gar nicht im Tempo machen. Die machen das auf jeden Fall um ein Drittel langsamer, weil sie es einfach nicht geschafft haben. Und dann war das auch so fürchterlich trocken gesungen. Dann waren sie der deutschen Sprache nicht mächtig. Man hat also den Text viel zu wenig verstanden. Also war ganz klar, dass ich Schönberg endlich, das wollte ich schon als Student, Schönberg Vokalwerke machen. Dann habe ich endlich das angegangen, habe den Schönberg gemacht. Und es war eine harte Arbeit und wir haben viel gelernt und ich habe es genossen.
Ja, dann hören wir doch da jetzt mal rein. Arnold Schönberg aus Opus 35, Männerchöre. Landsknechte mit dem Südfunkchor Stuttgart, wie der Chor damals hieß, unter der Leitung des frisch gebackenen Chefdirigenten Rupert Huber.
Ach, was?
Ja, ein Höreindruck von einer der ersten Studioproduktionen mit Rupert Huber und seinem Südfunkchor von Arnold Schönberg, Opus 35, Landsknechte. Das war ein Kompositionsauftrag für den Arbeitergesangverein und Arnold Schönberg hat da durchaus gesellschaftskritische und gesellschaftsverändernde Impulse mit verbunden.
Er wendet sich gegen das Spießertum, schlicht und ergreifend.
Hattest du da auch ein Thema mit dem Chorwesen, mit dem Chorunwesen?
Ja, mit dem Chorwesen habe ich nach wie vor ein Thema, habe ich bis jetzt ein Thema, nicht? Also man orientiert sich halt an dem, was da ist. Der Chor an sich in seiner Struktur, wie er da ist, ist natürlich ein einziger Anachronismus. Diese Männlein-Weiblein-Geschichte und diese Frontalproben mit einem Hierarchen vorne, ja, es ist entsprach im 19. Jahrhundert so einem utopischen Gesellschaftsentwurf. Laien und Nichtlaien und Männer und Frauen gleichberechtigt nebeneinander, aber natürlich unter der Fuchtel von einem Diktator oder was weiß ich, einem König, einem Präsidenten. So, das ist das Bild vom Chor und das passt auch für diese Zeit, aber dass das heutzutage noch passen soll, es geht mir einfach nicht ein. Es ist schwer anachronistisch, was nicht heißt, dass es keine vokale Gemeinschaftsmusik geben kann. Aber es gibt völlig andere Möglichkeiten, gesellschaftsbedingt, kulturbedingt, wie so eine Musik zustande kommt. Und ich warte halt ständig darauf, dass da mehr passiert. Allein die Institutionen haben überlebt im 20. Jahrhundert, anders als vorhergesagt. Und jetzt sind die institutionalisierten Klangkörper auch noch so stark. Also irgendwie, also unglaublich stark verankert. Ja.
Aber in der Probentechnik hat sich da gerade bei dir in deiner Zeit sehr viel getan. Du hast die Sänger 1:1 ernst genommen. Du hast, wenn du einen Fehler gehört hast, gesagt, da ist ein Fehler. Du hast es nicht richtig vorgemacht, sondern es war Eigenverantwortung. Darauf hast du immer gesetzt, von jedem Einzelnen, dass er schon weiß, dass er falsch war und das korrigieren wird.
Das ist
wird.
Ja schon klar. Aber der muss natürlich still sein und ich habe das Sagen. Verstehst du, wie die Probe abläuft? Ja. Diese Struktur ist irgendwie kein Abbild einer unmittelbaren Gegenwartskunst, sondern nur einer mittelbaren, in der die historistische Sicht einen großen Platz einnimmt.
Ja, das Thema hat dich eigentlich dein ganzes Künstlerleben lang umgetrieben. Wir werden da gleich auch noch an verschiedenen Stellen darauf zurückkommen. Dein dich gegen die Institutionen wenden und gegen die Gattungen und die Hierarchisierung hast du einen Vorgänger, nämlich Erik Satie. Und da hast du dich immer wieder sehr engagiert dafür. Hast mit verschiedenen deiner Chöre die Messe des Pauvres aufgenommen, er für seine selbst gegründete Kirche mit ihm selbst als einzigem Priester, als einzigem Kantor und gleichzeitig als einziges Mitglied der Gemeinde geschrieben hat.
Ja. Ja, ein schräger Vogel, der Erik Satie, er hat diese Messe, ich glaube 1896, 95, geschrieben, also noch ziemlich jung. Dieser erste Teil gehört formal zu den also größer entwickelten Werken von ihm. Meistens hat er ja sehr kurze Sätze geschrieben. Das ist eine größere Form, die auch von ihm sorgfältigst geplant und durchgeführt ist. Es ist keine klassische Form. Es ist keine Form mit einer Entwicklung oder die eine Einführung, eine Überleitung, eine Entwicklung, eine Steigerung beinhaltet. Völlige Verweigerung. Ja. Es ist, was den Gestus im musikalischen Detail angeht, eine Musik, die in ihrer Zeit noch stärker als heute natürlich unglaublich selbstständig war, weil die ganze Welt war Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. war paralysiert von der Wagnerschen Musik. Alles war Wagner. Und die Musik, die man in Paris gemacht hat, war Wagner. Seine Musik hat mit Wagner überhaupt nichts zu tun. Sie verweigert total dieses Pathos. Sie verweigert diese in der Zeit fast ausschließlich praktizierte Psychologisierung, ob es jetzt der Debussy ist, ob es jetzt der Schönberg ist, der Junge, oder der Gustav Mahler, oder der Richard Strauss, wer auch immer, auch der Webern in seiner hyperkompakten Weise, die Musik hat immer sehr stark psychologisiert und pathetisiert in der Zeit, er hat sich dem strikt verweigert. Diese Tat ist bis heute nicht richtig geschätzt. Thank you.
Das Kyrie der Messe, die Pauvre von Erik Satie war das. Eine Aufnahme von 1993 mit dem Südfunkchor Stuttgart, mit Roberto Sidon am Klavier und mit Rupert Huber als Dirigent. Und der ist heute auch unser Studiogast hier bei SWR 2 zur Person. Rupert Huber, das ist ja jetzt keine Musik, wo der Chorpart besonders viel hermacht. Eine schlichte, weitgehend einstimmige Musik. Das ist ja eine komplette Unterforderung eines Profichores.
Und vor allem, die Tenöre haben gar nichts zu machen. Es gibt keine Stellen in hoher Lage. Es gibt nur Frauen und Männer. Es ist einfach einstimmig in einer simplen Lage. Mein Gott, na, die fühlen sich da natürlich ganz unterfordert, ganz stark unterfordert. Tut mir leid, es gibt größere Chorpartien, ja. Aber das Werk an sich halte ich für ganz großartig.
Hier ist SWR 2 Musik zur Person, mein Studiogast heute, Rupert Huber, Dirigent, Komponist, Performance-Künstler und 10 Jahre lang Chefdirigent des SWR-Vokalensembles. Ihr habt wahnsinnig viele Werke uraufgeführt. Es sind über 100 Werke in diesen 10 Jahren, wo du Chefdirigent beim Südfunkchor und später SWR-Vokalensemble warst, unter deiner Leitung uraufgeführt worden, und fast alles waren eigene Kompositionsaufträge, erteilt an Komponisten wie Hans-Peter Kieburz, Karl-Heinz Stockhausen, Wolfgang Riem, Beat Furrer, Georg Friedrich Haas. Also eine Riesenlatte von Komponisten. Was ist da passiert? Was hast du da so, wenn du da zurückschaust, erlebt?
Naja, man macht die Erfahrung, dass man sich einfach mehr zutrauen kann, als man das glaubt, dass Sachen gehen, die man eigentlich vorher für unmöglich gehalten hat. Und diese Erfahrung muss man erst machen als Dirigent und muss man auch als Chorist oder Ensemblemusiker machen, dass einfach viel, viel, viel mehr geht. Tatsächlich ist natürlich die Instrumentalmusik, die neue Instrumentalmusik, wirklich auch sehr komplex. Sachen, die da schon lange üblich waren, die musste man erst beheimaten im vokalen Sektor. Da waren viele Dinge nicht möglich und das vokale Niveau war ja ganz woanders angesiedelt wie das Instrumentale. Das hat sich inzwischen sehr stark geändert, aber jetzt muss ich eine kritische Anmerkung machen. Gibt es eine Art Missverständnis? Ich bedauere sehr, dass in der Ausbildung der Komponisten, der jungen Komponisten, das Vokale viel zu kurz kommt. Komponisten wissen sehr oft sehr genau Bescheid über differenzierte Effekte, die man auf einem Instrument fabrizieren kann. Bei den Stimmen ist es ganz anders. Sie lernen es augenscheinlich nicht. Und immer wieder ist es so, dass ein junger, bereits leicht arrivierter Komponist jetzt an das SWR-Vokalensemble gerät und er schreibt sein erstes Chorstück. Und er hat nie Erfahrung gesammelt. Und ich sehe dann schon in den Partituren, wenn Akkorde sind, wo von 12 verschiedenen Tönen irgendwie auf jeden Fall mindestens 8 vorkommen und dann noch 3 mikrotonal verstimmte in der mittleren Lage, die auch sehr dicht ist, und dann steht Fortissimo da und der Sopran ist am hohen H oder wo auch immer oder am hohen C und der Bass ist am tiefen S und da steht dann halt ein Vierfachforte und tutta la forza oder was, schlage ich schon wieder die Hände über dem Kopf zusammen und denke mir, hallo, so geht's nicht. Es ist zu dick instrumentiert, man hört die Mikrotöne überhaupt nicht. Wenn man für den Sopran so laut schreibt in der Lage, hört man die anderen Stimmen viel zu wenig. Ein Bass in tiefer Lage kann niemals Fortissimo singen. Das kann man hinschreiben und man kann das sozusagen am Mischpult, wie Stockhausen das gemacht hat, ganz clever produzieren, aber in Wirklichkeit nicht. Die Partituren sind voll von solchen Fehlern und die Tatsache, dass die Stücke das Ensemble immer wieder aufgeführt hat, unter mir oder auch unter anderen Dirigenten, die besagt noch nicht, dass das Problem gegessen ist und wir gehen jetzt zur Tagesordnung über. Es wird einfach teilweise eine utopische Partitur geschrieben oder es wird von Sängern werden Sachen verlangt, die gar nicht gehen in dieser Art und Weise. Dann steht man vor der Frage, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Dann sagt man, gut, also dann ist man wieder wohlwollend geöffnet. Also ich spreche jetzt aus jüngster Erfahrung und mache das Stück dann doch. Und dann ist es ein Erfolg. Dann sagt man, ja, ist doch gut, es geht doch eh. Mir hat es gut gefallen. Und wenn man aber mitliest, dann merkt man, dass, also was weiß ich, mehr wie 30% von dem, was da steht, gar nicht zu hören ist, weil es einfach so in so tiefer Lage ist, weil so schnell ist, dass man die Effekte gar nicht hört, beziehungsweise niemals das hört, was dann da steht. Es bleibt dann irgend so ein Gerüst von dem Stück über.
Das heißt, eigentlich fängt jeder Komponist wieder von vorne an. Sie lernen nicht aus den Erfahrungen der vorigen Komponisten, nein, weil das, was da, nein, steht und als Partitur, ja, verfügbar ist, ja, darüber hinwegtäuscht, was überhaupt möglich ist.
Ja, also ich sage ein Beispiel, Martin Smolka, ich muss ihn jetzt in dem Zusammenhang nennen, obwohl ich seine Musik wirklich sehr schätze und ich mag ihn auch persönlich sehr gern. Ja. Also Martin Smolka hat diese Walden geschrieben, dieses Stück, was wir aufgeführt haben, da kommt ein hohes E vor im Chorsopran. Man kann von einem Chorsopran nicht verlangen, dass er ein hohes E hat. Er hat es trotzdem reingeschrieben. Bei der Uraufführung haben unsere Sopranistinnen das nicht mehr gemacht, die haben das oktaviert. Ich hätte eigentlich gewollt, dass sie es tun, weil ich immer so dann das doch möglich machen will. Heutzutage werden die Stücke aufgeführt, wird es gemacht. Die Nachfolgekomponisten, Donna Eschingen ist voller Komponisten, ja, die hören das, denken, aha, okay, geht, nehme ich auch mit bei meinem Chorstück. Und so wird es immer schwerer und immer noch verrückter und immer noch verrückter. Und der Grad der Verrücktheit ist längst überzogen. Längst, längst.
Jetzt muss man als Chefdirigent eines Chores oder Orchesters, das sich so klar der neuen Musik widmet, sich aus professionellen Gründen unabhängig davon machen, ob man ein Stück gut findet oder schlecht. War das für dich eine Qualität oder eine Bürde?
Das ist sehr hart. Diese Übung ist sehr hart, weil man soll nur Musik machen, wenn man sich mit dem Musikstück total identifiziert, das man gerade macht. Und man muss es so verinnerlichen, als ob man selbst komponiert hätte. Anders braucht man Musik gar nicht anfangen zu machen. Ich mache mir immer die Mühe, um dann nicht krank zu werden im Hirn und lasse mich auf das Stück total ein und versuche wirklich herauszufinden, worum es da geht und versuche dem auf die Sprünge zu helfen, falls nötig, oder das herauszuholen, was sowieso schon da ist. Und dann gebe ich einen Teil meiner kritischen Selbstdistanz auf und bewundere ein Stück rückhaltlos. Und es ist mir klar, dass sich meine Einschätzung ändern wird. So, das ist so ein Zwiespalt. Also wissend, dass ich mich persönlich irren werde, mache ich Zusagen, Stücke aufzuführen. Das gilt bis in die jüngste Vergangenheit.
Ja, gequält haben sich auch die Chöre mit der Musik von Robert Schumann, sollte man denken, denn die wurde nie aufgenommen. Du hast eine CD gemacht, wo erstaunlicherweise die Romanzen und Balladen von Robert Schumann überhaupt zum ersten Mal aufgenommen worden. Das war damals ein großer Erfolg, hat einen Schallplattenpreis gekriegt. Was sind das für Lieder? Warum bist du auf die gestoßen und was hat gemacht, dass du die unbedingt aufnehmen wolltest?
Naja, ich hatte so ein Faible für Schumann, da war sowas, was mein Herz so ganz besonders berührt hat und wo ich mich so vertraut gefühlt habe, bis hin zu seiner eigenartigen musikalischen Poetik sozusagen. Und ich habe mich in seinem Vokalwerk umgesehen und habe diese Bände von Romanzen und Balladen gefunden und habe mich gewundert, dass man sie nicht kennt und habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, womöglich deshalb, weil sie eigenartig sind, weil es gibt ja auch so nationales Liedgut. Der Schumann und der Brahms, die haben so Sachen auch verbrochen, die man besser nicht zu Gehör bringt. Und ich habe mir das angesehen und ich war völlig begeistert, ich war total begeistert. Es waren musikalische Kleinodien, völlig abgehoben.
Dann hören wir da ganz kurz mal rein und gleich kannst du dazu noch mehr sagen. Das Sommerlied aus den Romanzen und Balladen, Opus 146, eine Aufnahme von 1998 mit dem SWR-Vokalensemble unter der Leitung von Rupert Huber. Das Sommerlied aus den Romanzen und Balladen, Opus 146 von Robert Schumann, eine Aufnahme von 1998 mit Rupert Huber und dem Südfunkchor Stuttgart. Ein erstaunliches Stück. Völlig aus dem Metrum fällt man, die Zeit hält eigentlich an.
Ja, Genau, völlig abgehoben von anderswoher. Und es geht wirklich gut zusammen mit diesem unglaublichen Text von dem Friedrich Rückert.
Du hast ja ohnehin dich immer wieder sehr stark gemacht für Robert Schumann.
Ja, weil ich seine kompositorische Qualität über alles schätze und weil er eine Reihe von musikalischen Genres, fast alle, die es gibt, quasi völlig neu erfunden hat. Ob es jetzt die Symphonie ist, ob es das Lied ist, ob es ein Klavierkonzert ist, ob es ein Violinkonzert ist, ob es ein Oratorium ist, auch ob es eine Oper ist. Der hat das alles neu erfunden aus dem Geist der Romantik und wie ich finde, aus dem Geiste des Liedhaften. Das ist der Grund, warum seine einzige Oper Genoveva gnadenlos durchgefallen ist und noch immer gnadenlos durchfällt. Aber er hat nichts anderes gemacht und das ist eigentlich revolutionär, als in diese verstaubte Opernklamotten da eine liedhafte Frische hineinzubringen. Also gibt es dieses große Liebesduett der beiden Hauptprotagonisten und was machen die? Die singen nicht so wie in Tristan, ein Liebesakt, einen platonischen, sondern die singen, wenn ich ein Vöglein wäre.
Mein Studiogast ist heute Rupert Huber, Dirigent, Komponist, Performance-Künstler und lange Jahre Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Wir sprechen gerade hier über seine Zeit als Chef. Stuttgart von 1990 bis 2000 war das. Zum Ende dieser Zeit gab es ein großes Festival, Rückblick Moderne, wo du mit dem Orchester von Morten Feldman, Coptic Light, aufgeführt hast. Ich würde das jetzt gleich gerne mal kurz reinhören. Ja. Erzähl uns doch vorher noch, worauf kommt es an? Woran musst du arbeiten mit dem Orchester?
Ja, das Coptic Light, das ist ja ein fürchterliches Ding, weil es gibt nur eine Vorschrift, so leise wie möglich. Und die Instrumente spielen in verschiedenen Lagen. Und die sind nicht genau gleich leise zu spielen. Das geht nicht, ja, instrumententechnisch. Also fällt immer irgendetwas raus. Jetzt ist man ständig in der Entscheidung befangen, soll jetzt alles andere ein bisschen lauter werden, damit das eingeebnet ist, das, was rauskommt, oder macht jeder immer so leise, wie es geht? Ist eine schwierige Entscheidung, aber man muss natürlich immer so leise, wie es geht, spielen. Gibt es für den Dirigenten bei so einem Stück vom Feldman, wie Coptic Light, das so ausgiebig ist, besteht natürlich eine spezielle Herausforderung. Die liegt darin, dass man eine Musik macht, die unglaublich suggestiv ist. Die hat ja so einen Zug, die nimmt einen mit in dieses andere Zeitverständnis. Das ist eine völlig lineare Zeit, die überhaupt nicht mehr funktional gegliedert ist, sondern das ist, wie ich sage, endogene Zeitempfindung. Das ist ja angenehm, sich da reinzulassen, aber leider Gottes passiert es, wenn man sich da reinlässt, dass man, ohne dass man es merkt, sukzessive immer ein bisschen langsamer wird. Das ist furchtbar. Man darf sich also nicht da reinbegeben und von dem leckeren Buffet des Feldman da naschen, sondern man steht einfach davor und hält Distanz zu sich selber und hat ein Metronom vor sich und schaut, dass das möglichst genau bleibt, das Tempo. Also das Tempo ist ein fürchterliches Ding bei Filmen.
Ja. Also, jetzt ein Ausschnitt aus Coptic Light für Orchester mit Rupert Huber am Dirigentenpult und dem SWR Radiosinfonieorchester Stuttgart. 1998 war das. Ein Ausschnitt aus Morten Feldmans Coptic Light für Orchester mit Rupert Huber und dem SWR-Radiosinfonieorchester Stuttgart im Theaterhaus Stuttgart 1998 beim Festival Rückblick Moderne. Rupert Huber, Coptic Light, die Kopten waren, ich musste es nachgucken, die arabisch sprechenden christlichen Nachkommen der alten Ägypter. Was hat dieses Stück mit Kopten zu tun?
Die Partitur ist sehr großflächig. Es gibt also Dutzende, ich weiß nicht wie viele, Notensysteme. Und Feldman hat ein Notenbild geschrieben, das Muster erkennen lässt. Also indem er Instrumenten zu spielen gibt, dann ist es relativ schwarz sozusagen. Und dann sind große Pausen, dann ist es weiß. Auf diese Weise kann man, wenn man zwei Partiturseiten hat, eine linke, eine rechte, in der Mitte ist die Symmetrieachse, ein symmetrisches Muster sozusagen abbilden, regelrecht konzipieren, so wie mit einem Blatt Papier, das man faltet und man schneidet mit der Schere was auf, dann klappt man es auf, dann ist es achsensymmetrisches Muster. Ja? Genauso hat er das gemacht. Und die Muster, die da sind, haben scheinbar einen Bezug zu Teppichen, die die Kopten gemacht haben. Und es handelt sich um antike Stücke, sowas ist, glaube ich, gar nicht mehr erhältlich. Feldman hat eine Sammlung von koptischen Teppichen besessen. Hat viel Geld dafür ausgegeben. Ja.
Also auch einer, der in anderen Kulturen viel unterwegs war und gesucht. Und da wären wir jetzt bei einem Abschnitt, über den ich unbedingt mit dir sprechen will. Du hast parallel, du hast vorhin gesagt, zu diesem Handwerk als Dirigent hast du dich in ganz anderer Weise auf die Suche gemacht. Du hast geforscht über worüber? Über die Funktion von Musik, die eigentliche Funktion von Musik? Was hat gemacht, dass du losmarschiert bist, dich auf die Suche gemacht hast in anderen Kulturen?
Ich wollte eigentlich schauen, woanders, welchen Stellenwert die Musik hat, wo sie gesellschaftlich so verankert ist, in welcher Art von Betrieb und Konvention da ist. Mit dem, was hier ist, war ich nicht mehr zufrieden. Das hängt mit der Starrheit der Institutionen zusammen, darüber haben wir vorhin geredet. Und das hängt auch damit zusammen, mit einem Fehlen an einer ästhetischen Konvention, was ich wirklich verstehen kann. Wir leben halt in einer Zeit, in der sozusagen keine verbindlichen Werte existieren. Ja? Als Erbe auch einer aufklärerischen Bewegung, die auch ihrerseits eine Berechtigung hatte. So. Auf jeden Fall ist für mich der Zustand, so wie er anzutreffen ist, ein unbefriedigender. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe geschaut, wie es in anderen Kulturen ausschaut und bin halt da in Nepal tief eingedrungen in die Heilgesänge von den Bantawa-Schamanen und wollte möglichst genau wissen, was da passiert, was da abgeht, wie die Musik zustande kommt, in welchem Umfeld die Musik ist, was die Aufgabe, der Zweck der Musik ist und so. Und habe dort unglaubliche Sachen erlebt, unglaublich schöne Sachen erlebt und bin damit jetzt wieder hergekommen und weiß natürlich, dass man das überhaupt eins zu eins nicht übertragen kann.
Und was ist das für eine Musik?
Grundsätzlich eingebettet in einen Kontext, den man als rituell beschreiben kann. Und wenn es eine einfache Tanzmusik ist, weil der Dorftanz ist auch eine, ist also ein Gemeinschaftsritual, wenn man so will. Ansonsten, die Musik der Schamanen ist natürlich in ein Ritual eingebettet und das Ritual ist kompliziert. Also das hat eine theatralische Komponente, sehr stark eine performative Komponente und die Aufgabe des Gesanges von dem Schamanen besteht einfach darin, dass er, wie die sagen jetzt, die Möglichkeit hat, mit seinem Gesang die Geister zu binden oder überhaupt anzusprechen, einen Kontakt herzustellen. Wir würden sagen, er hat die Aufgabe, ein entsprechendes Kraftfeld zu evozieren mit der Musik, das ihm ermöglicht, dann so etwas vorzunehmen wie eine Heilung. Also im Detail schaut es so aus, dass der Schamane irgendwas, was in Unordnung ist, wieder in Ordnung zu bringen versucht, sei es mit einer Opfergabe oder sei es mit einer Beschwörung oder wie auch immer. Und da hat die Musik einen festen Platz. Außerhalb wird sie gar nicht praktiziert.
Und was ist das für eine Musik?
Das ist eine Musik, die aus einem Gesang besteht, mit einer Trommelbegleitung oder Begleitung von so Messingtellern, die man umdreht, auf den Boden legt und mit Holzstöcken sehr laut schlägt. Und das machen triam, 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 tatam, triam, 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 tatam. Das machen mindestens zwei oder vier oder so viele wie geht. Leute. Dazu wird eine große Holztrommel, die beidseitig bestand ist, im gleichen Rhythmus geschlagen. Ja. Das ist ein Heidenlärm. Und dann kommt der Schamane und hat Metallketten umgehängt und der tanzt. Er hat so Bambusstöcke, die ganz besonders geschnitzt sind, also die als Wahrsageinstrument, als Fernglas, ja, zu den Geistern funktionieren. Mit denen macht er so Figuren. Und allein seine Bewegung ruft ein starkes, rasselndes Geräusch hervor, dadurch, dass er mit vielen Eisenglöckchen behängt ist, ja, Schellenglocken. So, dazu singt er. Wir würden sagen, die Trommelbegleitung ist so laut, dass man seinen Gesang fast nicht hört. Das ist ein Missverhältnis. Das ist völlig egal, es geht um ganz was anderes. Er muss aber über eine funktionierende Stimme verfügen. Und die Musik ist, wenn man sie jetzt beschreiben wollte, sehr einfach. Es wird ein Text gesungen. Die Tonhöhen, die bewegen sich in einem meistens pentatonischen Raum mit einem Ton außerhalb der Pentatonik oder vier Tönen und einem fremden Ton dazu. Was man melodisch erfährt, sind Wiederholungen sozusagen mit anderen Textunterlegungen eines selben, des immer gleichbleibenden melodischen Modells. Das wechselt an bestimmten Stellen, kommt eventuell ein anderes melodisches Modell und das Ganze geht aber stundenlang.
Und jetzt hast du dich da mehrere Jahre mit beschäftigt, hast du es eigentlich studiert?
Ich habe das da gelernt, ja, genau.
Also das kann man lernen?
Nein, das kann man nicht lernen und das ist auch fürchterlich schwierig, weil da handelt es sich um Analphabeten und sie verstehen Fragen nach Kausalität nicht. Das fängt damit an, dass man Sachen sich nicht so aneignen kann wie hier. Also wenn ich jetzt hier bin und ich höre jemanden singen und trommeln und reden, also Text singen, dann sage ich jetzt scheinbar mal die Melodie auf und dann die Textstrophen oder was auch immer das ist und den Rhythmus und dann bringe ich das zusammen. Die geben das nicht so weiter, die machen das vor und dann sagen sie, jetzt mach du. Und die haben es auch selber so gelernt. Das heißt, also ohne Sprache geht da gar nichts, also muss man diese fürchterlich fremde Sprache sich irgendwie aneignen, die auch keine Schriftsprache ist. Es gibt kein Lehrwerk. Die Jungen, meine kleinen Kinder, die haben es da leicht gehabt, die nehmen das auf, die lernen Sprachen so. Ich kann Sprache nur so lernen wie im Lateinunterricht. Das ist ein pädagogisches Unterrichtswerk und das ist logisch aufgebaut. Das ist mir viel näher. Die können das nicht vermitteln. Die sagen einfach, das ist so. Warum ist denn das so? Warum sagst du zu dem Gegenstand dieses Wort und im anderen Fall sagst du dieses Wort? Dann sagen sie, ja, weil uns das, unsere Urahnen, das ist eine weibliche Sumnima oder was, so beigebracht haben.
Hast du dort jetzt eine Antwort gefunden? Einen echteren, dich stärker überzeugendere Funktion von Musik?
Ja klar, natürlich. Natürlich habe ich die gefunden. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich muss nicht so befangen sein, was Moden angeht. Ja. Das macht man jetzt nicht, das macht man so oder so. Und ich muss nicht befangen sein, was verbindliche musikalische Aussagen angeht. Das ist irgendwie so ein Hauptproblempunkt, die Unverbindlichkeit in der neuen Musik, die Panik vor einer verbindlichen Aussage. Das trifft den Boulez gleichermaßen wie den John Cage. John Cage hat eine Panik vor einer verbindlichen Aussage. Es ist ganz stark kulturgeprägt, man muss völlig von vorn anfangen. Ja? Mhm.
So. Also die Befreiung von dem Druck der Rezeption und von dem Druck des historisch gewachsenen Kontextes mit all seinen Urteilen und Vorurteilen. Das ist eine Ebene. Eine andere scheint mir aber die Art des Gesangs zu sein. Du hast noch zwei Hörbeispiele mitgebracht für diese Sendung. Der Koran-Rezitator Abdul Bazet, wie er die Sure 93 rezitiert. Und vielleicht hören wir uns das erst mal an und dann erzählst du.
Ich lese vorher den Text von der Sure und ich lese eine Übersetzung vor von Friedrich Rückert aus dem 19. Jahrhundert. Ich lese sie aber ohne einleitende Worte, weil wir ja hier nicht uns in einer Moschee befinden. Ja. Beim Tag, der steigt, und bei der Nacht, die schweigt, verlassen hat dich nicht dein Herr, noch dir sich abgeneigt. Das dort ist besser, als was hier sich zeigt. Er gibt dir noch, was dir zu deiner Lust gereicht. Fand er dich nicht als Weisen und ernährte dich, als Irrenden und führte dich, als Dürftigen und mehrte dich? Darum den Weisen plage nicht, dem Bittenden versage nicht und deines Herrn Huld vermelde.
بسم الله الرحمن الرحيم
Ja, die 93. Sure aus dem Koran, rezitiert von Abdul Bazet. Eine berühmte Aufnahme, ein berühmter Koranrezitator. Was mir extrem auffällt, ist diese exaltierte Inbrunst des Singens.
Ja, die haben das drauf und sie verfügen über eine hochentwickelte Art von Einstimmigkeit, von der wir uns überhaupt keinen Begriff machen. Und das ist nach wie vor so heute. Da gibt es ja Junge, jetzt gerade ist ein Schwarzafrikaner da hoch im Schwange, ein ganz junger Kerl, der in Mekka singen darf und so, der schon mit 10 Jahren den Koran auswendig konnte und wo die Leute weinen. Für uns ist das fremd, aber das geht denen so zu Herzen. Also, glaube ich, können wir was lernen. Wir haben nur Hildegard von Bingen und wissen nicht mehr, wie die gesungen haben. Auf jeden Fall haben sie sicher nicht so anämisch gesungen, wie es meistens gemacht wird. Das ist auch eine hochexaltierte Musik, wo wir den direkten Zugang dazu verloren haben. Die haben das noch allem zum Trotz, weil früher gab es ja keine Lautsprecher und da stand der Muezzin auf dem Minarett und es war wichtig, dass man ihn unten überhaupt gehört hat und möglichst weit gehört hat und er musste also sehr, sehr stark singen.
Mhm. Ja, du hast so eine zweite Aufnahme mitgebracht, die wir vielleicht zuerst noch anhören, nämlich Pygmäengesänge der afrikanischen Ikobi. Mhm. Und die würde ich gerne anhören und dann mit dir darüber sprechen, okay, was das für ein Singen ist. Ist Kunst der Feind der Inbrunst?
Okay.
Hier ist SWR 2 Musik zur Person, mein Studiogast heute, Rupert Huber, Dirigent, Komponist, Performance-Künstler und 10 Jahre lang Chefdirigent des SWR-Vokalensembles. Gesänge der afrikanischen Pygmäen, Ikobi. Rupert Huber, du hast dich auf die Suche gemacht nach dem Gesang und seinem echten Ort in den Kulturen, bist auf die Pygmäen gestoßen, warst in Nepal, hast Abdul Bazet oder den Koran-Rezitatoren forschend angeschaut. Was nimmst du damit? Ist der Gesang, wie wir ihn hier als Kunst betreiben, verhindert der Inbrunst?
Der gehobene und gebildete Gesang schließt Inbrunst nicht aus. Es ist ja ein Ziel des Interpreten, des Sängers, dass er das Lied oder die Arie so singt, als ob er sie jetzt gerade erleben und erfinden würde. Und da ist Inbrunst natürlich ganz, ganz wichtig und ist auch möglich, wenn es auch eine simulierte ist, aber die Nähe zur Realität ist relativ gering. Ich sage einen Namen, Maria Callas. Wenn wir Superprofis nicht inbrünstig singen, sondern Dienst nach Vorschrift machen, dann hört man das und das ist nicht gut. Also wir tun tatsächlich alles, um da möglichst hinzukommen, als ob es echt wäre. In Wirklichkeit ist es natürlich eine echte Simulation. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere geht in die Richtung, dass wir von dieser Inbrunst entfernt sind. Ich finde, das hat damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, die zunehmend entzaubert ist. So, und das ist jetzt mein großer Punkt. Das ist jetzt mein Hauptpunkt, wenn man so will. Der Physiker beschäftigt sich mit der Welt, wie sie sich darstellt. Auf der anderen Seite ist, ich sage jetzt nicht Metaphysiker, ich sage Mystiker, ganz frech, ist der Mystiker. Und der beschäftigt sich mit der Welt, so wie sie ist. So wie sie sich darstellt, die Welt, und wie sie ist, ist es nicht deckungsgleich. Es war wichtig, mal die Differenz überhaupt herauszuarbeiten, weil im Mittelalter ging man davon aus, also dass die Welt, wie sie ist und wie sie sich darstellt, dass es identisch ist. Nun, da haben die Superhirne damit aufgeräumt. Ich brauche gar nicht alles sagen. Also Leute wie Kopernikus, wie Kepler, Galileo und Kant. Tatsache ist, dass die Entzauberungsarbeit ein bisschen Gefahr läuft, ein Selbstläufer zu werden. Ich kenne eine Menge von Physikern, junge oder wenn es so jemand ist wie der Stephen Hawking oder der Richard Dawkins, ja, die tatsächlich sich das ganze Leben mit der Welt, wie sie sich darstellt, beschäftigt haben und dann glauben, nicht nur, dass man über das andere nicht reden kann physikalisch, sondern dass das andere gar nicht da ist. Das andere ist aber da. Und da gibt es tatsächlich in der Wissenschaft so eine Strömung, da redet man nicht drüber, ja, die aber ein bisschen totalitär ist und nicht bedenkt, dass eventuell die Welt doch anders ist, als sie sich in unseren Messinstrumenten darstellt. Diese Entzauberung hat auf alles übergegriffen, ja, auf unser Gefühlsleben, sogar bis hin ins Schlafzimmer, also was die Erotik angeht, was unseren unmittelbaren Zugang zu den Elementen angeht. Also jetzt sage ich ein Beispiel. Ich halte den unmittelbaren Kontakt zu Feuer für wirklich wichtig. Man muss es erlebt haben, wie das ist, wenn es kalt ist und man endlich eine Flamme und Wärme hinbringt und ein heißes Essen. Wenn ich unsere Welt anschaue, ab und zu ein Haus mit einem offenen Kamin, da ist eine feuersichere Glasummantelung vorgeschrieben. Anders geht's nicht. Wenn ich ein Stück wie Mitternachtstück von Kagel aufführen will, wo eine Kerze anzuzünden ist, heutzutage, da muss man 2 professionelle Feuerwehrleute bestellen und die kosten je 400 Euro, dass ich die Kerze anzünde und wieder ausblase. Es ist doch völlig verrückt. Die Versicherung macht nicht mehr mit und die verwehrt uns sozusagen den unmittelbaren Zugang zu den Dingen und zur Welt. Und darin liegt aber die Verzauberung zu diesem Aspekt der Welt und zu dieser unserer ganz persönlichen subjektiven Erfahrung. Die ist ganz subjektiv nicht austauschbar. Und auch nicht wissenschaftlich nachweisbar oder was. Das ist ganz was anderes. So, und da, finde ich, gibt es ein großes Instrument, das die Verbindung zu dieser Verzauberung herstellen kann. Und das ist die Musik. Und das ist der Gesang. Und die Musik ist ein Medium stärker als die Literatur und die Malerei. Das sage ich nicht als musikalischer Nationalist, sondern weil es einfach objektiv so zu sein scheint, dass die Musik da am leichtesten deine Verbindung herstellen kann zu dieser verzauberten Welt. Unsere neue Musik, die hat sogar fertiggebracht, dass sie Verzauberung verweigert. Wenn ich, obwohl eigentlich die Instrumente des 20. Jahrhunderts Entzauberungsinstrumente sind, die Zwölftontechnik ist ein Entzauberungswerkzeug, dann diese ganzen Filterprogramme der parameterorientierten Kompositionen, das ist alles eigentlich Entzauberung. Trotzdem ist so ein Stück wie Matos en Maître von Boulez, wenn ich das höre, das ist tatsächlich mehr als die einzelnen Teile da, die da dastehen in der Partitur. Da ist was da, da ist was anwesend, dieses Stück verzaubert. Dann höre ich mir Repon an von Boulez. Der Zauber ist weg. Das ist völlig entzaubert. Das ist alles schön ausgeleuchtet, also akustisch sozusagen, mit so einer Art Neonlicht. Ist eine völlig entzauberte Welt. Diese hauptsächlich in Frankreich, von da kam es her, oder auch bei uns, wirklich praktizierte Technik der spektralen Musik. Es ist eine Musik der Entzauberung. Wenn ich die großen Festivalorte mir anschaue und Konzerte da besuche, das kommt schon auch mal vor, dann muss ich sagen, ja, okay, das ist ganz toll und wunderbar, aber es ist irgendwie entzaubert. Und ich kann ohne die Verzauberung nicht leben. Ich brauche das und ich stehe dazu und ich weiß, dass sie jeder braucht und dass wer sie nicht hat, der verarmt und vertrocknet innerlich und geht irgendwie ein. So.
Jetzt war 2000. Hattest du nach 10 Jahren Arbeit mit dem Südfunkchor Stuttgart, der dann aufgrund der Fusion SWR Vokalensemble Stuttgart hieß, wirklich quasi alles erreicht, was man erreichen kann mit so einem Rundfunkchor, der in allen Konzertsälen mit den tollsten Ensembles der neuen Musik zusammengearbeitet hat. Du hast sie dirigiert, du hast die namhaften Komponisten aufgeführt, hast auch eigene Stücke aufgeführt, dazu werden wir gleich noch näher kommen, und hast dann abgebrochen an diesem Punkt 2000. War das der Grund für diesen Abbruch?
Es gab ein ganzes Bündel von Gründen.
Ah, okay.
Ja, erstens einmal war ich 10 Jahre da und neue Besen kehren gut. Und wenn man das Vokabular vom Chef dann 10 Jahre kennt, also man kann ja viel länger bleiben auch. Aber also ich habe gefunden, dass man in Ehren gehen soll und nicht rauskomplimentiert werden soll. Der Wiener Staatsopernchor ist so, wie er ist. Und ich hatte da meine größtmöglichen Vorurteile diesem Ensemble gegenüber. Und dann haben die mich gefragt und haben mir gedacht, jetzt schaue ich mir das mal von innen an und habe das effektive auch ein bisschen als eine Gelassenheitsübung genommen, den Betrieb von innen zu sehen, sowas wie die Salzburger Festspiele. Und ich habe auch schätzen gelernt, was die an Quantität ausstoßen. Die singen am Tag von 9 Uhr Vormittag, da haben sie Chorprobe und 10 Uhr ist Bühnenprobe und dann Mittag muss 1,5 Stunden frei sein und ist Nachmittagprobe, abends ist Vorstellung, während der Vorstellung ist wieder Chorprobe im Chorsaal für das neue Stück und so, und dann gehen die um 23 Uhr außer Haus und die singen immer aus, sie können nicht markieren oder was, sie können hören nur schlecht oktavieren und so. Also das hat mir Achtung abgenötigt, was die dann Quantität bringen. Ich habe natürlich dann bemerkt, was da los ist und wie das ist. Wenn man immer macht und immer macht, dann gibt es keine besonderen Anlässe mehr. Man lebt nicht mehr auf eine Premiere hin, kaum. Weil viel zu viel gemacht wird und die Qualität ist einfach so. Aber ich habe mich da wohl eingelassen. Beim WDR war das ein bisschen eine andere Geschichte. Auch ich bin einer, der Geld verdienen muss. Ich habe schon gewusst, was man da kriegen kann, was man da nicht bekommen kann. Und habe versucht, so viel zu verändern, wie es irgendwie geht. Und habe die Erfahrung gemacht, dass es schon geht, dass es nicht immer geht. Das Problem mit der Intonation zum Beispiel, das war in den Griff zu kriegen. Aber das hält nicht. Und es gab eine, finde ich, relativ eingefahrene, unglückliche Programmatik. Der Chor hat viel zu viel in zu kleiner Besetzung mit einem viel zu lauten Rundfunkorchester rumgebrüllt. Und das ist natürlich eine Todsünde. Da kann nie Qualität entstehen. Also man erreicht dann was, 4 Wochen Arbeit für ein Konzert oder 3 und dann ist wieder eine Operette und dann ist wieder alles beim Teufel. Und man war an höherer Stelle nicht einsichtig genug, den Chor von dieser Verpflichtung mit dem Unterhaltungsorchester rauszunehmen, und so ist das nicht so weit gediehen, wie das wünschenswert gewesen wäre. Ich konnte da völlig unbefangen programmieren. Ich habe Stücke gemacht für die ägyptischen Musiker und den WDR-Chor oder für die iranischen Musiker und den WDR-Chor, für eine Koto-Spielerin. Also so ein bisschen experimentelle Konzertsituation, was ich sonst hätte nie machen können. Und das war auch für mich eine wichtige Erfahrung. Es war mir auch wichtig, beim WDR dort Chorprogramme zu machen, die weder nur aus Uraufführungen bestehen, noch aus dem alten Zeug, sondern die sinnvoll gemischt sind, sodass das eine sich mit dem anderen ergänzt. Und ich konnte viel mit dem Orchester machen da.
Ah ja. Und du warst parallel dann eben auf deinen Forschungen in Nepal.
Ich bin hin und her gefahren.
Hast auch dort gelebt.
Und ich habe in Nepal gelebt, bin hin und her gefahren. Also ich bin insgesamt wohl an die 60 Mal hin und her geflogen. Und also für sehr kurze Zeit, manchmal wahnsinnig kurz hergeflogen. Und habe mich eingelassen auf das, was dort ist.
Und mit deiner ganzen Familie und vier Kindern.
Und die Familie
Kindern.
Ist dort geblieben. Ich bin nur zum Geldverdienen hergefahren.
Ja. Ja, und dann kamst du zurück mit dem Ergebnis deiner Forschungen über das rituell verortete, kulturell authentische Singen und deine Erfahrungen mit dem WDR-Chor und den anderen Rundfunkchören und Opernchören hier, die du gemacht hast, und hast die künstlerische Leitung vom Chorwerk Ruhr übernommen, also einem freien Ensemble. Jetzt hast du vorhin gesagt, der Rundfunk als Institution hat seine Begrenzungen.
Ja.
War das im Chorwerk Ruhr, was ja zur Ruhr-Triennale gehörte, also ein freies Ensemble war das da anders?
Natürlich war das anders, habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Und das war auch meine Bedingung, dass ich das nur annehme, wenn ich meine Experimentalküche da, meine Hexenküche da aufmachen kann. Und das haben wir auch gleich gemacht. In dem Moment, als ich da fest Chef war, haben wir so eine Forschungsreise in den Oman unternommen. Das wurde von der dortigen Regierung, vom Sultan wurden die Flüge bezahlt. Und ich habe ein Projekt gemacht an die Dattelpalme. Das passte vom Programm in das Konzept der Ruhr-Triennale. Islam, glaube ich, war da das Konzept. Ich habe also ganz von vorne angefangen mit einer handverlesenen Schar von Sängern. im Oman, in dem Dattelpalmenhain von seinem Sommerhaus vom Sultan. Da hatten wir unsere Ruhe und haben halt da 2,5 Wochen, also rund um die Uhr, uns damit beschäftigt, uns darauf ein, auf textlich und Körperarbeit und. Und das war irgendwie ein Erweckungserlebnis.
Was ist das, Dattelpalmensingen?
Einen Kontakt herzustellen zu der Dattelpalme mit dem Gesang oder eine Resonanz herzustellen. Wie klingt die Dattelpalme aus mir raus? Wie klingt sie? Geht es? Geht es nicht? Es geht. Die Funde, die man macht musikalisch, die sind ad hoc, die sind persönlich. Ein Außenstehender kann sie eigentlich nicht beurteilen, ob sie funktionieren. Ein Außenstehender kann aber sofort merken, ob der Sänger faked oder nicht oder ob er sich einfach unter Erfolgsdruck ersetzt und er singt einfach irgendwas oder man merkt es auch an der Stimmgebung. Er ist in einem Zustand äußerster Selbstvergessenheit. Die meiste Arbeit ist eine Dispositionsarbeit und Sänger sind erstaunt, welche Art von Tönen aus ihnen rauskommen.
War das jetzt eine Übertragung deiner Erfahrungen aus Nepal?
Ja, klar. Ich bin ja so ein Pflanzenspezialist und meine Schamanin-Lehrerin in Nepal, die hat sich sehr gut ausgekannt mit Heilpflanzen und ich habe da wirklich da viel mitgekriegt. Ich kenne mich auch gut aus, also sogar für Nepalesen kenne ich mich gut aus und ich habe gelernt, wie sie mit den Pflanzen umgeht. Das ist ja nicht nur eine verfügbare Ressource, sondern das ist ja ein wesenhaftes Dings, ein Lebewesen halt und die gehen entsprechend auch damit um. Und das wollte ich schauen, wie das geht.
Und ging das? Jetzt muss ich mal sagen, das sind ja freie Sänger, die haben Musik studiert oder studieren gerade Gesang. Die haben dann einen kleinen Job und heuern an bei Chorwerk Ruhr. Genau. Und wenn die Dirigent Rupert Huber lesen, gehen die ja nicht davon aus, dass sie jetzt eine Dattelpalme ansingen und vollkommen neue Techniken lernen.
Ja.
Wie ging das denn?
Die mussten sich darauf einlassen oder nicht.
Und was probt man da? Was übt man da?
Man übt hauptsächlich Dispositionstechniken. Wie kann ich weg von Absichtshaftigkeit? Wie merke ich, welche Sinnesorgane ich überhaupt zur Verfügung habe in einem Raum, wo andere Menschen sind? Was passiert, wenn ich die Augen zumache und mich bewege? Es sind Techniken, die aus dem Budo-Bereich von Japan kommen. Das hat meine Frau gemacht. Finde ich ganz toll, was die aus Leuten dann rausgeholt hat. Ich habe dann viel Textarbeit mit denen gemacht und ich habe tatsächlich dann immer im Einzel, im Vier-Augen gegenüber, also mit denen einzeln gearbeitet. Und dann hat man das so langsam zusammengestellt. Es sind Leute gleich ausgestiegen. Das war denen zu stark. Die müssen dann weinen und zusammenbrechen. Macht man so Erfahrungen wie in einer Selbsterfahrungsgruppe.
Und dann war der Chor im Ruhrgebiet in einem Gasometer meinetwegen und hat da einen Dattelpalmengesang gemacht?
Wir haben eine echte Dattelpalme einfliegen lassen und haben das Ganze mit Goldstaub von Stockhausen kombiniert und einem sehr namhaften und zwei anderen Buto-Tänzern. Dann haben wir Singe dem Herrn ein neues Lied übrigens gemacht. Und danach kam der Gesang Tamar, das heißt die Dattel, kam der Gesang an die Dattelpalme. Und das war eine gute halbe Stunde. Und das war so, wie es war. Auf der einen Seite war es sehr, sehr stark. Es hat sehr stark polarisiert. Die einen haben Bu gerufen, die anderen haben Bravo gerufen. Die Presse war natürlich komplett dagegen. Es war eine vernichtende Presse. Und die Ruhrtrainale, die wollten mich nicht mehr, beziehungsweise die wollten halt das Chorwerk als Opernchor haben. Das ist ja lächerlich. Und wir haben aber eh in einen schönen Moses und Aaron hingestellt, aber die wollten nicht so einen Chor, der so eigenständig da so ganz andere Konzepte entwickelt, sondern da war ganz was anderes gefragt.
Eine Aufnahme gibt es davon leider nicht.
Ich habe eine zu Hause, aber die zeige ich nicht her.
Ja. Aber du hast eine Aufnahme von einem anderen Stück mitgebracht, was du komponiert hast? Oder ist auch das ein Konzeptstück?
Das ist zur Hälfte ein Konzeptstück. Also auch wie das andere Stück an die Dattelpalme, ist tatsächlich ein Teil von dem Stück komplett sozusagen frei, wo es um eine andere Art von Genauigkeit geht, als die den Parametern exakt zu folgen. Diese Gesänge, wenn ich sie so nennen darf, sind aber in einen werkhaften Kontext gegeben. Ich habe ein zahlendes Publikum da, als Zugeständnis an das Publikum, das ich ja vielleicht gar nicht so brauche in dem Sinn. Also gibt es das Zugeständnis in Form eines werkhaften Charakters. Da gibt es etwas Komponiertes am Anfang, etwas Komponiertes am Schluss oder in der Mitte oder je nachdem. Aber das ist alles diesem Konzertbetrieb geschuldet.
Psychopompos heißt das Stück. Was ist das?
Psychopompos ist der Seelenführer. Das ist eine Figur, die in verschiedensten Kulturen, wahrscheinlich in allen, irgendwie auftaucht. Im Christentum mit dem Namen Todesengel versehen, der die Seele des armen Lazarus mitnimmt und direkt in Abrahams Schoß bringt, wie es heißt in der Bibel, der Todesengel Azrael im Islam, der Anubis in der altägyptischen Kultur, der Hundsköpfige und bei uns im Christentum wieder ein anderer Aspekt, der Christophorus, der in der griechisch-orthodoxen Kultur auch als Hundsköpfig übrigens dargestellt wird, bezeichnenderweise. Christophorus hat eine ganz starke Christianisierung erfahren durch diese Missionierungsgeschichte und so, aber der Christophorus scheint mir herübergekommen aus einer alten Zeit, der die Seelen über den Fluss bringt in die andere Welt. Und dazu ruft man ihn an und dann kommt er und macht seine Arbeit so. Das Stück besteht in einem quasi nachgestellten Ritual. Als erstes ist eine, als Framing, eine künstlerische Aktion, die Orgel spielt und das heißt der Fluss. Im zweiten Teil, der ist teilweise auskomponiert, was die Orgel angeht, ein bisschen was das Semantron angeht, den Gesang überhaupt nicht betreffend, heißt das Rufen des Seelenführers, das Rufen des Psychopompers. Der dritte Teil ist der Geleitvorgang, wo der Psychopompers die Seele rüberbringt. Und der vierte Teil heißt Dank und Gruß. Das sind die vier Teile, so simpel.
Das ganze Stück geht 35 Minuten. Ja. Wir hören jetzt den Beginn, etwa die ersten 9 Minuten. Ja. Wer sind die Ausführenden?
Also das ist mein Ensemble, Spinario, das aus dieser Arbeit mit dem Chorwerk Ruhr herausgewachsen ist. Da sind halt immer weniger Leute übergeblieben oder die auch entwicklungsfähig waren. So, und das sind bei den Stimmen inzwischen nur Frauen. Die Männer haben es da irgendwie schwieriger. Es sind also jetzt da 2 Frauen, ein Schlagzeuger und ein Organist.
Ja, da gibt es keine Chance. Ein Zug, der 35 Minuten geht, eine Intensivierung. Psychopompos war das von Rupert Huber, der Seelengeleiter. Wir haben die Teile 1 und einen Teil von Teil 2 gehört, also der Fluss und Teil 2, das Rufen des Psychopompos. Das Ensemble war das Ensemble Spinario, das freie Ensemble, mit dem Rupert Huber arbeitet und der Organist Alexander Herrmann. Rupert Huber, wenn man sich so weit eingelassen hat mit dem Konzertbetrieb, dass man mit Leib und Seele für jedwedes neu komponierte Stück kämpft, sich engagiert, sich erhitzt und alles gibt, um es zu realisieren, wenn man sich so weit entfernt hat von dem Kulturbetrieb, dass man in mehrere Jahre ferne Kulturen studiert, die so weit wie nur irgend möglich weg sind von dem abendländischen kontrollierten Konzertwelt. Wie kommt man zurück? Was hast du für einen Blick auf unseren Konzertbetrieb?
Also mit dem Konzertbetrieb habe ich meine Schwierigkeiten sowieso. Das ist halt immer starr noch und bleibt starr. Das liegt an den Institutionen. Und die Leute sind das auch dann gewöhnt und wollen das dann auch so haben vielleicht, weiß ich nicht. Also da ist, ich glaube, eine wirkliche Entwicklung nicht möglich. Die Schwierigkeit liegt halt darin, dass das Fortgehen der neuen Musik, so wie sie in der Gegenwart steht, an so Orte gebunden ist, wie Donaueschingen, ja, oder wie Witten oder wie Stuttgart. Und wenn wir diese Orte nicht hätten, gäbe es gar nichts. Dort kann aber nichts passieren, nichts Wirkliches, weil die Rahmenbedingungen so festgezurrt sind, dass man hat ja fast keinen Spielraum. Man hat fast überhaupt keinen Spielraum. Auf der anderen Seite, so aussichtslos ist die Situation nicht, wenn ich in die Musik der Jugendkultur, wenn ich das so nennen darf, reinhöre, dann höre ich vieles, was mich sehr aufhorchen lässt, Zum Beispiel hat diese Musik immer mit Gesang zu tun. Der Gesang ist sehr impulsiv. Und er ist nicht nur undifferenziertes Gegröle, das stimmt nicht. Es gibt Differenzierungen. Man legt da Wert darauf, dass es intensiv ist. Natürlich mit allen Tricks und Techniken, mit diesen akustischen Nahaufnahmen, die eigentlich unfair sind, weil sie das Feedback verfälschen.
Aber wenn jetzt die Popmusik das Heil der Musik sein soll, nee. Also kommerzieller geht's ja nicht mehr.
Nein.
Und unexperimenteller.
Ja, schon. Aber es zeigt mir, dass da ein Bedürfnis da ist und dass ein Unbehagen da ist. Und die Tatsache, dass das sofort diesem bescheuerten unternehmerischen Denken unterworfen wird, ist natürlich zum Kotzen. Ja? Aber das ist auch in unserer neuen Musik so, dass man immer mehr schaut, dass in der zur Verfügung stehenden Zeit möglichst viel rauskommt. Also auch wir sind einem heillosen Produktionsdruck unterworfen in der neuen Musik. Wir sind auch Leuten unterworfen, die uns nach unternehmerischen Kriterien beurteilen wollen.
In der Musik der Zukunft aus deiner Perspektive oder geht es um den, der die Musik macht?
Es gibt keine Trennung. Jeder nimmt teil und ist Teil von dem Ganzen. Also es gibt eine zirzensische Darbietung. Da habe ich jemanden, der kann die Königin-Arie singen und so. Die kann die Königin-Arie singen. Dafür bezahle ich, da klatsche ich lauter Applaus und so. Kann seinen Platz haben. Kunststücke, ja. Und die anderen sind nicht Zuschauer, die sich nicht einlassen, distanziert, sondern die sind Teil von dem Geschehen. Das wäre der Traum.
SWR 2 zur Person. Der Dirigent, Komponist und Performancekünstler Rupert Huber war heute mein Studiogast. Er war von 1990 bis 2000 Chefdirigent des SWR Vokalensembles. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie steht ab morgen im Internet unter swr2.de oder Sie finden sie natürlich auch auf der SWR2-App unter dem Stichwort zur Person. Mein Name ist Dorothea Bossert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gebe jetzt weiter an die Nachrichten und dann an die Kollegen von der Literatur mit dem Magazin SWR2 Lesenswert.